Diese Sendung enthält Produktplatzierungen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Expertentalk. Unser Thema heute: die Konflikte. Chance oder Bruch? Das ist die große Frage. Und dazu haben wir zwei langjährige Expertenpartner eingeladen. Es sind die Paar- bzw. Beziehungsarchitekten aus Linz, nämlich Ute und Hans Giffey. Und ich sage ein herzliches Willkommen an euch beiden. Schön, dass ihr da seid.
Ja, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend und danke für die Einladung.
Wir freuen uns sehr. Es gibt ein Statement von euch beiden, das da heißt: gelebte, sich entwickelnde Gleichberechtigung und Demokratie brauchen den Diskurs und die Sicherheit, dass entstehende Konflikte zivilisiert und human ausgetragen werden. Ein sehr schönes Statement, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Wie sieht es aber jetzt nun wirklich aus um unsere Konfliktfähigkeit in unseren Tagen? Wir merken ja auch immer mehr in der Gesellschaft, dass die Konflikte so hochkochen und dass es, naja, da durchaus nicht nur brodelt, sondern dass Konflikte entstehen an Ecken und Enden, wo man sich gar nicht so erwartet hätte. Wie seht ihr beiden das?
Ja, ich habe das Thema deswegen aufgegriffen, wie du schon richtig gesagt hast, dass wir auch und gesellschaftlich sozusagen einer neuen Welle entgegenblicken. Und diese Realität muss man einfach wahrnehmen, dass immer mehr Konflikte auch gewalttätig ausgetragen werden. Ja? Auch übers Internet, über die ganzen Hetz- und Schimpfkampagnen, wo ja das Internet ja auch noch eine zusätzliche Plattform bietet, das sozusagen auszutragen. So macht aber natürlich etwas gesellschaftlich, sondern aha, das ist eine gewisse Art und Weise, wie man sei Frustration, Enttäuschung, einfach nur los wird, ohne den Konflikt tatsächlich anzugehen, zu klären, zu lösen oder Verantwortung dafür zu übernehmen. Ne? Leicht geschimpft ist gleich mal, ja. Aber wirklich, sondern ich beschäftige mich damit, auch mit meiner eigenen so Hilflosigkeit, Ohnmacht, Enttäuschung, Frustration, was ja oft der Auslöser ist für Gewalt dann. In Familie, in Paarbeziehungen, aber auch gesellschaftlich.
Ute, würdest du sagen, dass Konflikte vielleicht auch durch mangelnde Reflexionsfähigkeit entstehen können?
Ja, durchaus. Und ich würde auch sagen, dass Konflikte durchaus daraus entstehen, weil wir eigentlich gar nicht lernen oder nicht richtig lernen, Konflikte handzuhaben. Wenn wir die Geschichten der einzelnen Menschen anschauen, dann werden die oft groß in einer Umgebung, wo sie entweder wahrnehmen, es wird unterdrückt, der Konflikt, oder er wird gewaltvoll bearbeitet. Das heißt eigentlich zwei Modelle, die für eine Weiterentwicklung oder für ein bewusstes Paarwachstum, weil wir ja in der Paarbeziehung hinschauen wollen, beide keine Gültigkeit und keine sinnvolle Art und Weise ist, das anzugehen.
Können Sie aus eurer praktischen Arbeit sagen, dass es jetzt auch gerade in den Paarbeziehungen ein bisschen schwieriger geworden ist vielleicht? Stichwort Homeoffice, Lockdown, man verbringt mehr Zeit miteinander, man ist auf engeren Raum miteinander, der Freiraum fehlt vielleicht ein bisschen. Ist das so?
Ja, ganz, ganz stark natürlich, weil nicht nur der Freiraum, sondern auch sehr viel die Ablenkung, die Kompensationsmechanismen fehlen. Wie wir vorher schon angesprochen haben, ins Kaffeehaus zu gehen, in eine andere Umgebung zu gehen, sich mit Leuten mehr zu treffen, wo man einfach nebenbei Interaktionen auch sieht, ja, die irgendwie auch verbindend sind. Ja. Und überall dort, wo keine Verbindung ist, kann auch keine Weiterentwicklung stattfinden. Ja. Also ich tue mir weniger konfrontiert durch die Masken tragen, sehe die Mimik viel weniger. Das heißt, ich habe viel mehr Interpretationsspielraum. Auch die Reaktion in den Einkaufshäusern, ne, die ist viel aggressiver geworden. Hält jemand nicht Abstand, ne, der tut nicht sagen, bitte können Sie zurücktreten, sondern die bellen gleich, sondern zurück, so ganz massiv aggressiv schon. Ne? So, weil sich die Menschen, wenn sie sich ein bisschen bedroht fühlen, schon viel heftiger reagieren. Also das Gemäßigte ist eigentlich schon weitgehend verloren gegangen. Und in Paarbeziehungen ist es natürlich auch so, dass der Stresslevel, die Kinder sind da, ich habe nicht ein Büro, wo ich also isoliert bin, wo ich in Ruhe arbeiten kann, sondern ich habe permanent Störungen, wo ich nicht was fertig machen kann. Und wenn ich natürlich unterbrochen werde, dann ist das für mich eine Störung.
Mhm. Ja, und zudem ist es natürlich, wenn man so eng aufeinander angewiesen ist, wirklich eine sehr große Herausforderung, mit Frustration, mit Enttäuschung, mit Ärger umzugehen. Ja? Weil das passiert natürlich, wenn ich mir einen ganzen Tag sehe und unter Umständen die Stimmung allgemein schon aufgeladen ist in der Wohnung, im Raum, kann es natürlich besonders deutlich werden, wenn im Paarraum zum Beispiel zum Lernthema zwar unterschiedliche Positionen sind. So, der eine ist mehr chaotisch und sagt, ach, lass ihn halt das selber einteilen, er wird es irgendwann lösen. Der andere oder die andere sagt, das braucht Struktur und nur Struktur hilft, dass wir das Lernpensum durchbringen. Das heißt, es werden bei den Partnern eigentlich ja immer die Unterschiede recht deutlich sichtbar. Wie ist denn sozusagen die Einstellung zum Lernen, zum Miteinanderleben? Wie ist die Fähigkeit, Atmosphären positiv aufzubauen? Oder lassen wir als Eltern zu, dass unser Paarraum sozusagen die Abwärtsspirale nimmt, inklusive unserer Kinder, die wir dann mitreißen? Also ich glaube, das sind wirklich Herausforderungen, vor denen Paare bis zu Zeiten von Corona in dieser Dichte nicht gestellt.
Und vor allen Dingen in den zweiten Lockdown ist natürlich nochmal eine zusätzliche Verstärkung entstanden, dass das Vertrauen auch in die Politik, in die Maßnahmen sinkt, ja, und die Frustrationstoleranz gegenüber diesen Maßnahmen auch gesunken ist. Das weiß man ja inzwischen. Und das andere ist der Umgang, wenn zum Beispiel Irritation stattfindet. Wenn eine Irritation stattfindet, dann ist es ja so, dass der andere so reagieren kann, indem er sagt, geh jetzt, stell dich nicht so an, das war nicht so schlimm. Oder er kann sagen, tut mir leid, habe ich übersehen oder Entschuldigung, ich werde das nächste Mal darauf achten. Ja? Also die Reaktion auf die Irritation ist ja auch wichtig. Und die ist meistens noch stärker und wichtiger als die Irritation selber.
Kann man sagen, dass die Toleranz da viel helfen würde? Und auf der anderen Seite ist sie vielleicht ein bisschen verloren gegangen? Oder anders gefragt, sind Menschen, die sich bedroht fühlen, tendenziell weniger toleranter?
Na, natürlich. Also ich glaube grundsätzlich, dass Toleranz, Wertschätzung, Großzügigkeit, Güte Begriffe sind, die natürlich für jede Art von Konflikt eine gute Voraussetzung sind im Sinne von, das positiv anzugehen. Die Toleranz, wenn ich natürlich mich sozusagen in Gefahr erlebe, und Gefahr bedeutet ja im Paarraum, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht wahrgenommen, ich habe das Gefühl, ich bin nicht wichtig, dann entsteht sowas wie eine Abwehrhaltung dem Partnerin, der Partner gegenüber. Und wenn ich in der sogenannten Kampfposition bin und den anderen als möglichen Feind interpretiere, habe ich eigentlich sehr wenige Möglichkeiten außer Kämpfen oder Flüchten zur Konfliktlösung zur Verfügung. Das heißt, grundsätzlich ist es einmal von großer Bedeutung, dass man sagt, der Konflikt ist völlig was Normales. Der entsteht in Paarräumen, der entsteht in der Gesellschaft, überall, ja. Und trotzdem ist es wichtig, dass ich zum Beispiel auf die Sprache achte. Wie drücke ich meine Frustration, meine Wut, meinen Ärger aus? Teilweise ist die Sprache ja im Fernsehen schon so verrot, dass man sich ja gar nicht wundern braucht, wenn sofort mit solchen Abwertungen geschossen wird. Immer machst du das und du bist genau wie der und die und nie hast du. Und diese Vorwürfe machen natürlich diese Idee von, du bist mein Feind. Und ich glaube, eine grundsätzliche Einstellung zum Thema Konflikt in Paarraum, wo man wirklich gut üben könnte, ist, dass man sagt, du bist nicht mein Feind, sondern wir haben da unterschiedliche Wahrnehmungen zu diesem Thema. Und je nachdem, wie ich groß geworden bin, erklärt ja manches auch die Geschichte, warum ich so reagiere. Nur so weit kommt man ja im Normalfall im Machtkampf nicht, wenn man streitet, weil man ja nicht in der emotionalen, einladenden Haltung ist. Erzähl mal, was ist dein Bedürfnis, was hat dich verletzt, was ist deine Sehnsucht, die du mit verbindest, gibt es irgendwas, was ich wissen kann aus deiner Geschichte, warum dich das so sehr verletzt. Also diese Dinge würden natürlich das Klima im Paarraum und damit auch die Art und Weise, wie ich einen Konflikt überhaupt beginne, nämlich mit einer zugewandten Haltung, mit einer tiefen Idee von, ich möchte das Beste gegenüber für dich sein, gar nicht erst beginnen lassen.
Und dazu habt ihr auch eine sehr schöne praktische Übung, die heißt ja sozusagen, ich lade dich ein in mein Land, komme in mein Land auf Besuch sozusagen. Wie läuft das ab?
Vielleicht noch vorher zum Thema Konflikt, dass wir das nicht übersehen. Es gibt natürlich auch, ohne dass außen ein Konflikt ist, jeder Mensch hat ja innere Konflikte, Entscheidungskonflikte. Und wenn ich keine klare Position bezogen habe, dann entwickelt sich ein inter- rollen Konflikt, also zwischen den Personen, weil ja in mir eine Spannung aufbaut und ich keine klare Position beziehe. Das passiert manchmal sehr einfach, nämlich, dass ich meine Partnerin frage, was möchtest du? Ja? Oder was schlägst denn du vor? Und somit kriegt die Partnerin oft die Verantwortung für etwas, weil der andere nicht klar seine Position sagt, was er möchte, und dann erst die Frage stellt, was möchtest du? Das heißt, innere Entscheidung macht auch Klarheit, macht mehr Zufriedenheit und weniger Konflikte zwischen Menschen, weil keine Klarheit ist. Und durch diese Unklarheit verwurschteln sie die Menschen oft und dann geraten sie in Streit. Ja? Und dieses Thema mit dem Besuch einladen ist ja so, dass das ist ja schon die hohe Kunst der Reflexion und der Selbstverantwortlichkeit, dass sie sagen, ich habe etwas in mir, das bereitet mir Spannung, beziehungsweise weil mich irgendwas irritiert oder weil ich eine Sehnsucht habe, die ich jetzt in der jetzigen Zeit irgendwie nicht erfüllbar ist. Zum Beispiel der banale Wunsch, mein Gott, mich nervt es so, dass ich nicht in ein Café ausgehen kann. Ja? Und dadurch, durch diese Sehnsucht, nicht erfüllte Sehnsucht, trage ich in mir immer so eine Spannung des Unerfüllbaren. Es klingt zwar banal, aber es kann man auf alle anderen Situationen auch umlegen. Und nur dadurch, dass ich sage, darüber zu sprechen, das mitzuteilen und dafür Akzeptanz zu bekommen. Nicht einmal Toleranz, sondern Akzeptanz zu sagen, ja, ich verstehe das, ja, dass das für dich so wichtig ist. Mir ist es nicht so wichtig. Jetzt könnte ich zudem sagen, geh, reg dich doch nicht so auf, ist doch nicht so schlimm. Und somit passiert schon Abwertung vom Bedürfnis. So banal passiert es oft und das entwickelt sich dann zu, wie so eine Rabattmagensammlung, das sammelt sich an und irgendwann entsteht ein größerer Konflikt. Ja?
Mhm. Genau. Was kann man dagegen tun? Welche Möglichkeiten der Konfliktbewältigung, vielleicht dann auch kurz noch dieses ins Land schauen, dass wir das nicht ganz untergehen lassen. Was gäbe es dann für Möglichkeiten, wenn Konflikte da sind und wenn sich, sagen wir jetzt in Paarbeziehung, beide klar sind, da gibt es jetzt einen Knatsch, da gibt es einen Konflikt, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich es lösen?
Also ich denke, dass eines der wichtigsten Dinge, die man denken kann, grundsätzlich einmal ist, ich möchte mich mit dir über die Beziehungsebene sozusagen unterhalten und über das, was in meiner Welt ist, erkläre dann das andere noch, was statt am Inhalt sie zu verwurschteln. Weil diese Inhaltsverwurschtelung, die geht dann wirklich so, dass man immer über das gleiche Thema streitet, da merkt man es dann und eigentlich gibt es nie eine Lösung, weil zwei Partpositionen sind. Und die Idee von dieser hohen Kunst der Kommunikation ist eigentlich, dass ich ganz tief in mir begriffen habe, dass Konflikte ganz normal sind und normalerweise immer entstehen, weil kein Mensch gleich ist wie der andere. Das heißt, wir haben an bestimmten Punkten in unserem Zusammenleben unterschiedliche Bedürfnisse und Sehnsüchte. Und diese Idee mit diesem, wir haben unterschiedliche Länder, in denen wir zu Hause sind, beinhaltet ja auch die Idee von, ich bin der Mensch geworden, der ich heute bin, aufgrund von meinen Erfahrungen, die ich als Kind gemacht habe, in welchem Umfeld wurde ich groß, wie habe ich die Schule erlebt. All diese Dinge formen sozusagen bestimmte Lücken, die wir haben und Sehnsüchte, die nicht erfüllt sind und andere Dinge, die natürlich auch gut gelaufen sind. Und die Idee, komm in mein Land und besuche mich, dient eigentlich dem tieferen Verständnis, wo dahinter der Gedanke eigentlich immer liegt, und das sage ich auch oft unseren Paaren, im Prinzip macht jedes Verhalten Sinn. Es mag in meiner Welt keinen Sinn machen, aber ich kann zumindest versuchen, meinen Partner, meine Partnerin zu fragen, erzählen mir mehr, warum für die das Sinn macht, dass du das so und so möchtest, oder welches Bedürfnis würde sich dadurch erfüllen. Und diese Idee, über die Brücke in das andere Land zu gehen, soll eigentlich die Haltung vertiefen, dass es das Wichtigste ist, den anderen zu verstehen. Für das braucht es natürlich Kommunikation. Wenn einer der beiden schweigt und nicht einverstanden ist, ist es nicht so einfach. Aber es ist eine Möglichkeit zu sagen, hilf mir zu verstehen, warum macht ihr das so wütend oder was verletzt ihr an dem besonders. Also so mit Unpünktlichkeit wäre ein typisches Beispiel. Nicht? Für einen Anpartner ist Pünktlichkeit total wichtig. Fast bedrohlich, wenn es eine Unpünktlichkeit gibt. Für einen anderen ist Pünktlichkeit eine halbe Stunde, ist kein Thema.
Weil der sagt, ich bin rechtzeitig
da. Genau. Und, ja, und es ist ja in der Welt wirklich wahr. Ja, es kann nur sein, dass der andere erlebt hat, er war im Kindergarten und war immer der Letzte oder die Letzte, die abgeholt wurde, weil eigentlich oft einmal die Mutter oder der Vater vergessen haben, sie abzuholen. Das heißt, wenn die Zeit auf, sage ich mal, 16 Uhr abholen ist und es ist 10 Minuten nur drüber, ist, wenn da eine alte Erfahrung ist, 10 Minuten als Kind die Letzte zu sein im Kindergarten, die Tanten wohl nach Hause gehen, natürlich total was Bedrohliches. Das ist uns meistens dann nicht mehr so bewusst und kommt erst, wenn man nachfragt, ja, gibt es eine Erinnerung dazu oder was fällt da denn ein dazu? Oft einmal erst zum Vorschein, warum das so unterschiedlich ist zwischen uns beiden. Und ich glaube, dass man nicht in den Machtkampf kommt, ist eigentlich das, dass man sagt, ich verstehe, was du sagst und in deiner Welt macht das Sinn. Und ich respektiere und wertschätze deine innere Welt.
Ja, von dem, was die Ute spricht, das ist ja natürlich auch tiefenpsychologischer Aspekt, den man ja im Alltag nicht zur Verfügung hat. Ich lade die Menschen immer ein, drei wichtige Prinzipien einzuhalten, wie man Konflikte überhaupt einmal herunterfahren kann, weil wenn man erregt ist, dann ist ja unser emotionales Gehirn überflutet und ich habe zu meinem kognitiven, regulativen Gehirnfunktion oft wenig Zugang. Das heißt, was ich brauche, und das ist biologisch erst einmal, dass ich das Gefühl habe, wer anderer reicht mir die Hand und sagt erstmal komm her, statt eine Rechtfertigung loszumachen. Eine Rechtfertigung ist tendenziell immer eine Zurückweisung meiner Empfindung und das ist das Gift in jeder Beziehung. Politisch, ne, wenn die Gehwessler sagt, so sagen, ja, das sind ja doch ganz gute Erfolge erzielt worden mit dieser Österreich-Lösung, so, ne, dieser Werbung, so, statt zu sagen, ja, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Ne. Eingeständnis nimmt erst einmal den Druck raus, egal wo du dich befindest. Mhm. Und das ist sozusagen, wenn man jemand die Hand reicht und sagt, komm her, statt geh weg mit einem Vorwurf oder mit einer Geschichte, dann fährt im emotionalen Gehirn etwas runter und es ist leichter, sich wieder zu verständigen. Das ist der Punkt. Das ist rein biologisch und das mache ich immer als erstes, wenn Paare kommen im Konflikt, die Entscheidung, dem anderen sich zuzuwenden, entgegenzugehen und dann die Frage zu stellen, was ist das, was du mir mitteilen möchtest? Mhm. Das ist eine Haltungsfrage. Das Gleiche gibt es auch mit dem Faust. Ne? Kennt ihr den Spruch, zeig nicht mit einem nackten Finger auf einen angezogenen Menschen. Was ich den Paaren lerne, ist, auf die anderen drei Finger zu schauen, die zu mir zeigen. Und die beschreiben, wenn du dich so verhältst, was erlebe ich dann? Wie interpretiere ich das? Und wie fühle ich mich dann? Und was wäre mein Bedürfnis? Ist dann die nächste Frage. Stattdessen. Und was ich selber manchmal tue, um genau das zu verhindern. Wir haben nämlich auch einen eigenen Selbstboykott in der ganzen Geschichte, dass ich das, was ich mir manchmal wünsche, auch selber verhindere, indem ich eine Inszenierung mache. Unbewusst natürlich. Und das ist das, was man die Kunst zu so einer Konfliktregelung erstmal als Basis lernt.
Das heißt aber trotzdem kann man sagen, Reden ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Was ist aber, wenn die Menschen nicht mehr zusammenreden, wenn der Konflikt dann sozusagen weiter eskaliert? Geht es dann in so eine Gewalteskalation unter Umständen oder zumindest in eine Konflikteskalation? Und was passiert, wenn sozusagen da man aus dieser Spirale nicht rauskommt? Gibt es dann irgendwo eine Möglichkeit von außen einen Anhalteknopf zu drücken?
Ja, also es gibt ja diese ganz klare Struktur nach Glasl, diese 9 Stufen der Konfliktentwicklung. Und so wie Glasl das beschreibt, das kann man sehr gut beobachten, ist, dass bis Konfliktstufe 4 die Leute noch selber das regeln können, wieder runterfahren können, wenn sie diese Schritte tun, wie vorhin berichtet. Ja. Erste Stufe ist immer Irritation. Zweite Stufe ist das Mitteilen oder Nicht-Mitteilen. Das ist wichtig, dass man es mitteilt. Wenn man es nicht mitteilt, dann weitet sich der Konflikt aus, indem man es dem Dritten erzählt und sagt, stell dir vor, was die Kollegin gemacht hat oder was mein Mann gemacht hat. Das heißt, der Konflikt weitet sich aus und es werden andere hinzugezogen, ja? Die dem anderen natürlich Recht geben, sich mit empören und sagen, ja, du hast recht, das ist ja furchtbar, ne? Ohne den anderen Teil zu kennen, sondern sich gleich solidarisieren. Und dann gibt es einen Punkt, wo man Hilfe von außen braucht, weil man selber nicht mehr zurückkommt in dieser Stufe. Da kommen Mediatoren, Supervisoren, wir vielleicht Paarcoaches, genau wie wir ins Spiel, die dann wieder in der Konfliktstufe runterfahren, damit die Leute sich wieder den Ursprungskonflikt anschauen und möglicherweise das, was Ute gesagt hat, auch die tieferen Beweggründe, die aus der Geschichte stammen. Wir haben ja immer eine Historie, ob man das gesellschaftlich oder in Paarbeziehungen schaut, wir haben immer eine Geschichte davor. Und die ist wesentlich, dass man die auch sieht und die Verantwortung für das übernimmt. Ja? Und das ist natürlich eine sehr reife Leistung, die da gefordert wird. Und das bringen nicht alle Menschen zusammen.
Ja. Zurück zum Gesellschaftlichen noch einmal. Wenn man jetzt so sozusagen diese Spaltung, uns, die wir, glaube ich, durchaus jetzt haben, leider in vielen Bereichen, also jetzt nicht nur Bruder oder sozusagen Corona-Leugner oder Corona-Akzeptanzmensch, sondern wie die Maßnahmen eingeschätzt werden. Da gibt es ja wirklich mehr oder weniger zwei Lager. Wie geht es gesellschaftlich weiter? Welche Eskalationsstufe haben wir denn da eurer Meinung nach schon erreicht? Und wer drückt da jetzt den Anhalteknopf von außen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe noch keine Antwort drauf, aber natürlich sind wir sozusagen in der Erweiterung der Konfliktstufen, nämlich dass sozusagen Lagerbildung ist, ja. Und jeder sucht natürlich in seinem Lager Mitstreiter. Politisch genauso wie auch Familien sind zum Teil unterschiedliche Lager, ja. Bei Familientreffen zu Weihnachten haben wir das erlebt, wie unterschiedlich die Lager waren, ja. Die einen sagen, okay, das ist doch nicht schlimm. Oder die anderen sagen dann, na, wir wollen überhaupt keinen Kontakt. Wenn du die nicht testen lässt, dann ja und na. Und das ist eine Zumutung. Also da haben sie auch Lager gebildet, ne, innerhalb von Familien, gesellschaftlich. Das Erste müsste mal die Bereitschaft sein, dass da ein Konflikt ist und dass man die Bereitschaft hat, das miteinander anzugehen. Und nicht, dass man nach außen verlagert, sondern den Konflikt reinholt zu denen, die es betrifft. Ja. Und das ist natürlich... Deswegen sage ich auch zivile Auseinandersetzung sozusagen, beziehungsweise zusammensetzen, um das gemeinsame Ziel, was man im Auge hat, ja, wieder in den Vordergrund zu rücken. Weil was wir in Paarbeziehungen oder ja, erleben, ist, wenn man nicht auf den Konflikt schaut, sondern mehr auf die Sehnsucht schaut, dann ist viel mehr Verbindung und viel mehr Gleichgesinntheit, als wenn man immer auf den Unterschied schaut, der im Konflikt ja in dieser Art und Weise ja immer deutlich wird. Ja.
Das ist nachvollziehbar, ja.
Ja, und es ist eigentlich die Herausforderung, aus dem Machtkampf heraus in eine Verbindungskommunikation zu gehen. So, was ist unser großer gemeinsamer Nenner? Zu Weihnachten zum Beispiel, wenn wir sagen, das Größte ist eigentlich, dass wir uns als Familie treffen und Beziehung leben, dann bin ich vielleicht etwas anderes bereit zu tun, wenn das mein erster Fokus ist, als zu sagen, wir müssen uns entscheiden, Maske ja oder Maske nein.
Wer hat recht?
Weil dann bin ich an einem Punkt, wo es vermutlich dieses über die Brücke zu gehen sehr viel schwieriger ist, als wenn wir sagen, und wie gelingt es uns, mit unserer unterschiedlichen Einstellung, die ja jeder haben darf, trotzdem Familie zu leben. Mhm. Und auf einmal gehen Möglichkeiten auf, weil für das bin ich bereit, etwas zu tun. Ich bin nicht bereit, dir recht zu geben zum Beispiel. Ne?
Dann könnten wir wieder Land sein, ne? Dann könnten wir wieder Gesellschaft sein, Identität haben, könnten wieder gemeinsam was entwickeln und aufbauen. Ich möchte ja Paartherapeuten jetzt nicht in die Politik verstricken, aber was würdet ihr jetzt einem Politiker in der Kommunikation für einen Ratschlag geben? Sagen, Freunde, ihr könnt jetzt was anderes in der Kommunikation machen oder machen die alles richtig?
Nein, natürlich nicht, weil man kann ihnen keinen Ratschlag geben, weil das würde... Nüsse nutzen, gar nichts nutzen.
Ja, vielleicht hört wer zu, wer weiß.
Die sind ja alle kommunikativ so, viele sind kommunikativ so gebrieft, wie sie sich sozusagen rauswinden, sondern manchmal auch, um eben nicht klar etwas zu sagen, stellungsmäßig. Oder sie gehen angriffig auf einen los. Ja. Im Prinzip geht es darum, ob sie, und das ist die Frage, die wir eigentlich jedem stellen, möchten sie eine neue Haltung lernen? Wo es nicht um Macht geht, weil Politik ist ja auch Machterhalt. Ja. Da werden einfach Dinge behauptet. Ja. Und wer lauter schreit sozusagen und das immer wiederholt, der kriegt dann irgendwann auch Gehör. Und die rational und logisch begründen, das geht unter. Ja. Deswegen ist überhaupt die Frage, eine neue Haltung zu lernen. Und das ist eine wirkliche generelle Entscheidung. Und dann, wenn man sagt, ich will eine neue Haltung lernen, weil das hat jeder was davon, ja, und das ist nicht parteipolitisch und machtpolitisch, dann sind die überhaupt erst bereit, eine andere Form der Kommunikation und Verständigung zu lernen. Vorher macht das, glaube ich, gar keinen Sinn. Na, es ist wirklich so. Es macht bei jedem Menschen vorher keinen Sinn. Ja. Ich habe mich vorher schon abgequält, Jahrzehnte davor, weil ich gedacht habe, ich muss es ihnen so begründen. Aber das, was ich gelernt habe, was Paare mich gelernt haben, ist so, zuerst die Haltung verändern. Und dann ändert sich alles andere damit, die inhaltlichen Themen. Dann kriegt man plötzlich, beruhigt sich etwas, muss nicht mehr in den Kampf gehen. Und das ist leider, bisher hat sich das nicht durchgesetzt, weil das muss man sozusagen von Grund auf lernen, sozusagen in Schule, in Systemen, in vielen, wo es eigentlich immer Hierarchien gibt. Ne?
Genau. Ist ein richtiger Prozess, ne?
Ja.
Ja. Und zum Beispiel hat der John Gottman, der erforscht ja ganz viel über, wie Paare glücklich sind. Und der beschreibt zum Beispiel sehr genau, es gibt die sogenannten Masters in der Beziehungsgestaltung und die Disasters. Und die Masters haben eines gemeinsam, dass die Grundhaltung von Wertschätzung, Respekt, Großzügigkeit, Güte getragen ist. Das sind wunderbare Wörter, aber wenn man die einmal sagt, wie lebe ich denn im Alltag? Wertschätzung, Respekt, Güte, Großzügigkeit, ja. Das, wenn man das wirklich vornimmt, jetzt in der im Paarraum, könnte auch die Politik einmal beginnen, sich das vorzunehmen, wenn es ums große Ganze geht. Aber diese, also wie mein Mann sagt, das ist nur, ich glaube, da wird das erste Mal sein, dass man beginnt bei der Sprache, nicht? Weil, dass es Konflikte gibt und unterschiedliche Meinungen in der Politik, macht ja das System an sich jetzt einmal.
Ist Demokratie.
Das ist nichts Schlimmes, nicht? Aber auch, dass die Sprache nicht verroht, zum Beispiel. Ich kann ja meine Enttäuschung und meinen Ärger ausdrücken, aber es ist immer die Frage, wie?
Ja.
Indem ich Vorwürfe mache, abwerte, kritisiere oder indem ich erzähle, warum mir das wichtig ist, was es bedeuten würde, indem ich nach vorne schaue und sage, was würde es denn, wenn wir gemeinsam an dem arbeiten würden, wie würden wir denn dann miteinander sprechen, zum Beispiel, wie können wir einen Raum oder Klima, und das ist in Paarräumen so und in Räumen in der Politik, wie können wir ein Klima schaffen, das getragen ist von diesen Attributen wie Güte, Großzügigkeit, Dankbarkeit. Und erst dann gehe ich auf den Inhalt. Mhm. Und wir sagen immer Beziehung vor Inhalt.
Sehr, sehr schön.
Konflikt bedeutet jetzt natürlich zum Beispiel, könnt beginnen, bevor ich ins Gespräch über die Unterschiedlichkeit komme, einmal zu sagen, und zwei Dinge, für die ich diese Woche dankbar bin, dass du in meinem Leben bist. Mhm. Macht was, wenn man derjenige, der mir dann später sagt, was einen vielleicht frustriert an meinem Verhalten, vorher ein, zwei Sachen genannt hat, wo er sagt, und für das bin ich da dankbar oder das habe ich besonders wertgeschätzt. Das war auch in der Politik möglich, durchaus.
Weil das ist ja letztendlich das, was Vertrauen als, Vertrauen ist ja ein dünner Faden, der erst zu einem sicheren Ganzen wird, wenn man das verbindet, verwebt miteinander, ja. Weil Vertrauen ist ja nichts, was man mitbekommen hat, sondern das ist, sind Erfahrungen, die man miteinander verwoben hat. Selbstvertrauen mit dem, was ich selber erreichen konnte, was aus meiner eigenen Leistung entstanden ist, und Vertrauen in Politik, in Menschen, in meinen Partner, von dem, was sich sozusagen über Verständnis, über Akzeptanz ergeben hat. Ja? Und dann hält es auch Konflikte leichter aus, weil ich sage, da gibt es einen Teppich, der trägt, mhm. ja, auf den ich mich verlassen kann. Und der kann manchmal halt auch manchmal ungemütlich werden, weil jeder sagt, ja, die Meinung an sich, die Unterschiede, das ist ja das Gute an der Demokratie, dass es zulässig ist, unterschiedliche Meinungen zu haben. Aber was es braucht, ist ein gemeinsamer Stil, wie wir die Unterschiede miteinander austragen.
Das muss gleich sein. Und einen gewissen gemeinsamen Nenner, glaube ich, braucht es auch noch dazu, weil sonst ist halt einfach weder eine Beziehung noch eine Gesellschaft noch, noch was Größeres möglicherweise. Stichwort zum Beispiel Länderverbund, wie wir es in der Europäischen Union genau. auch manchmal erleben,
ja, ja.
Nicht mehr tragfähig. Ne?
Naja, weil wir vertreten gewisse Werte, die uns verbinden. Genau. Und so wie das deutsche Grundgesetz Artikel 1 beschreibt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das finde ich so einen genialen Satz.
Ja.
Wenn sie alle noch dem richten würden, das wäre absolut genial.
Meine Lieben, das ist so ein genialer Satz, dass ich ihn gerne als Schlusssatz stehen lassen würde und mich ganz, ganz ja. herzlich an dieser Stelle für diesen sehr, sehr interessanten Interview und diesen ja wirklich interessanten Eindruck sozusagen bedanken möchte. Ich nehme mit, wir können viel dazu tun, dass wir Konflikte vermeiden. Wir können viel dazu tun, dass wir auch gesellschaftliche Konflikte vermeiden. Es beginnt bei uns und es endet wieder bei uns. Kann man das so sagen?
Einen kleinen Beisatz vermeiden ja. Nicht vermeiden, sondern Konflikte als was Natürliches, der Prozess, der Beschleuniger für gute Veränderung. Weil wenn man den Konflikt als was Gutes sieht, ja, Konflikt ist der Motor für Veränderung und der ist notwendig. Und deswegen, wenn man es vermeidet, dann gerät man erst in Konflikte durch die Vermeidung. Wir sagen, einen Stil zu lernen, der Konflikte zivil und human austragen lässt. Weil Konflikt ist eine Notwendigkeit.
Genau, bei dem die Würde des Menschen erhalten bleibt.
Genau.
Wie ihr so schön gesagt habt in eurem Statement, das ich gerne nochmal zitieren möchte, gelebte, sich entwickelnde Gleichberechtigung und Demokratie brauchen den Diskurs und die Sicherheit. dass entstehende Konflikte zivilisiert und human ausgetragen werden. Das ist wirklich euer Statement, Anfang und Schluss. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr wieder da wart bei uns. Und weitere Informationen, meine Lieben, natürlich auch lesenswert und auch hörenswert natürlich. Es gibt ja schon ein paar interessante Podcast-Episoden mit den Beziehungsarchitekten aus Linz, Ute und Hans Giefer, hier auf Balance Beauty Time. Und in diesem Sinne kann ich auch noch die Website, nämlich Giefer, das schreibt sich giffey.at, ans Herz legen. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance Beauty Time Experten-Talk. Geht wirklich vernünftig und sozusagen wertschätzend in die Konflikte, meine Lieben. Danke, liebe Ute und Hans Giefer.
Danke dir für das Interview. War wie immer sehr anregend. Danke.
Dankeschön.